Seit einer halben Stunde auf ein ziemlich kleines.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quasselmassel, der Qualitätsmanagement-Podcast, auf den ihr euch verlassen könnt. Ich bin Erik und bin hier mit meinen beiden Uni-Kollegen Janis und Jeremy. Vielleicht wollt ihr beiden euch ja erstmal vorstellen und sagen, was ihr so macht.
Ja, ich bin Janis, wie gesagt, und ich studiere auch soziale Arbeit und arbeite noch zusätzlich in einer Werkstatt mit behinderten Menschen zusammen tatsächlich. Und Jeremy, wie läuft es bei dir?
Ja, ich bin Jeremy, ich bin auch bei einer Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigungen tätig und ich habe in einer Wohngruppe gearbeitet.
Okay, ja, ich bin Erik, ich habe mich ja gerade schon kurz vorgestellt, aber ich arbeite in der Kinder- und Jugendhilfe, im ambulanten Bereich und in der aufsuchenden Jugendarbeit. Ja, und wir wollen uns heute ein neues Thema des Qualitätsmanagements angucken. In der letzten Folge ging es ja um Managementinstrumente zur Unterstützung von QM. Und heute wollen wir ein bisschen kritisch auf die Einarbeitung von MitarbeiterInnen gucken und haben dafür ein Drei-Phasen-Modell mitgebracht, was wir uns erstmal anschauen wollen. Und ja, Jeremy, hast du ein paar Facts für mich so für die erste Phase? Wie beginnt die? Wie heißt die? Erzähl doch mal.
Ja, also die erste Phase der Einarbeitung ist die Orientierungsphase. Und die dauert so 4 bis 6 Wochen, wo dann erstmal der Einarbeitende einen Überblick über das gesamte Arbeitsgebiet bekommen soll und auch ein Orientierungsgespräch vor der Einarbeitung durchführt, so welche Wünsche er hat und welche Perspektiven.
Okay. Und wie war das bei euch? Habt ihr da Erfahrungen gemacht, als ihr eingearbeitet wurdet?
Also ich habe ja zuvor schon einen Bundesfreiwilligendienst gemacht bei meiner Arbeit und deswegen hat sich meine eigentliche Orientierungsphase nicht mal schon verkürzt einfach. Also ich habe gar nicht so lange erstmal mich orientiert, sondern ich wusste eigentlich schon Bescheid so ein bisschen, wo ich arbeite und was ich machen muss. Dennoch gab es diese Phase trotzdem, weil ich ja in verschiedenen Werkstätten gearbeitet habe und das war auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Okay. Weiß nicht, wie lief das bei dir ab,
Erik? Ich kann dazu was sagen. Ich wurde am ersten Tag irgendwie ziemlich alleine gelassen. Mein Anleiter war nämlich im Urlaub und irgendwie wurde nicht so richtig bestimmt, wer sich um mich kümmert. Das heißt, ich hing da irgendwie erstmal alleine im Büro ab und musste mir irgendwie selber auch Aufgaben suchen. Das war echt doof. Das heißt, ich war die erste Woche ja erstmal auf mich alleine gestellt und wie gesagt, wurde einfach ins kalte Wasser geworfen. Hatte dann zum Glück in der nächsten Woche meinen Anleiter, der dann auch mit mir so ein Orientierungsgespräch gemacht hat und mir erstmal alles so ein bisschen gezeigt hat. Das ist ja auch eine ähnliche Struktur, die es dann noch in der Orientierungsphase gibt, ne? Gibt's da noch weitere Facts? Hast du da noch was?
Ja, auf jeden Fall, dass einem in der Anfangsphase nur einfache und wenige Fälle übertragen werden, die dann auch in enger Begleitung von dem Mentor ist, falls irgendwas schief läuft, dass der dann gleich eingreifen kann und das wird dann auch an den jeweiligen Kompetenzstatus angepasst. Das heißt, wenn man noch nicht so weit ist, dass man dann nicht gleich die Härtefälle aufgetischt bekommt.
Ja, kurze Frage, um mal spontan reinzugreifen. Hattet ihr jeder von euch einen Mentor oder so einen Anleiter, der euch da geholfen hat?
Also ich habe das ja gerade schon erwähnt.
Genau, du meintest das schon und bei dir?
Ja, also bei mir war das so, dass ich tatsächlich so ein bisschen zweigeteilte Mentoren hatte. Also, dass eine Mentorin in der Wohngruppe gearbeitet hat und die andere Ansprechpartnerin so die Leitung der Wohngruppe übernommen hat. Und dass ich mich dann da so ein bisschen auf zwei Personen verlassen konnte. Und ich hatte das ja auch, dass ich schon im Bundesfreiwilligendienst da tätig war. Deswegen wurde ich da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel eingearbeitet.
Ja, meine Mentorin hatte so eine Art Doppelfunktion, die musste zwei Sachen gleichzeitig machen, deswegen war das bei mir ein bisschen schwierig, aber ich hatte auf jeden Fall eine, das muss ich dazu sagen, ne?
Ja, und wurdet ihr mit euren Aufgaben überfordert?
Boah, also ich denke, bei mir ist es so gewesen, dass ich auch ins kalte Wasser geworfen wurde, aber ich wollte das auch, also ich wollte diese Herausforderung annehmen Und deswegen ging das auch. Klar, teilweise ein paar Tage war das einfach so, dass man gedacht hat, oh Gott, wie schafft man das jetzt oder wie soll ich diese Aufgabe bewältigen? Aber ich hatte immer Hilfe. Also es war nie so, dass ich komplett alleine da gestanden habe.
Ja, aber dann ist die Orientierungsphase ja ziemlich kurz ausgefallen, weil eigentlich ist ja, soll man ja am Anfang eher mit einfachen Fällen betraut werden. Dann ist
ja, auf jeden bei Fall. Dir ja
relativ schnell in die...
Aber könnte ja auch von guten Fähigkeiten deinerseits sprechen. Auf
jeden Fall. Das ist die Frage. Das lasse ich jetzt mal so offen, okay, aber...
Ja, wie geht's denn weiter? Erzähl mal, Jeremy.
Ja, also nach der Orientierungsphase geht das dann in die Einarbeitungsphase über, die dann auch am längsten dauert mit 10 bis 12 Wochen, wo dann auch eigene Fälle übernommen werden unter Begleitung und halt auch man erste eigene Verantwortung trägt und so einen gewissen Handlungsspielraum hat, also nicht mehr so stark angeleitet wird, sondern auch eigene Entscheidungen treffen kann.
Ist das denn so, dass ihr wirklich diesen Handlungsspielraum hattet? Hattet ihr das Gefühl, dass ihr sagen könnt, jetzt darf ich schon sehr, sehr viele Prozesse für mich selber entscheiden und für mich selber arbeiten? Oder wie war das bei euch?
Also bei mir in der Einarbeitungsphase ging es eigentlich ganz gut voran. Also ich habe auch schon direkt einen eigenen Klienten gehabt, mit dem ich eigene Termine gemacht habe. Den kannte ich zwar aus meinem Praktikum, aber also da haben die mir auch recht schnell vertraut, aber auch gleichzeitig wieder schnell ins kalte Wasser geworfen irgendwie.
Ja.
Aber ich fand das ganz gut. Also mir hat das damals auch geholfen, irgendwie selbstständiger zu werden. Und ich glaube, dass ich auch dem Ganzen ganz gut gerecht werden konnte.
Ja, sicherlich auch aus der Arbeit, also außerhalb der Arbeit ist, glaube ich, auch eine gewisse Sache, an der man wächst, ne? Ist ja so ein, man muss eine Aufgabe, eine Verantwortung übernehmen und das ist einfach ja auch für einen selber, glaube ich, ganz, ganz interessant und ganz wichtig, dieser Prozess.
Wie wollen wir weitermachen?
Ja, also die Einarbeitungsphase umfasst auch, dass man an Konferenzen bzw. auch an Teamgesprächen teilnimmt. Und dass es dann auch ein Zwischenauswertungsgespräch gibt, wo man dann so seinen Zwischenstand mitteilt, wie es bei einem so läuft und was man sich dann für die Zukunft noch erhofft. Das ist dann so nach ungefähr 3 Monaten, nachdem man da ist.
Ja, das gab es bei mir auf jeden Fall. Also das kann ich jetzt so unterschreiben. Das war bei mir auf jeden Fall der Fall, dass so ein Gespräch stattgefunden hat, was auch sehr, sehr wichtig war, meiner Meinung nach.
Okay, jetzt, ich glaube, wir sind ganz gut eingearbeitet worden, oder?
Das hört sich erstmal ganz gut an.
Wann geht man dann in die nächste Phase? Nach den 12 Wochen, ne?
Ja, genau, nach ungefähr 12 Wochen. Und dann kommt die Verselbstständigungsphase. Das ist dann so der Abschluss der Einarbeitung, könnte man sagen. Die dauert so 6 bis 8 Wochen, wo man dann auch volle Verantwortung übertragen bekommt für sein eigenes Handeln und dann nur Unterstützung nach Bedarf bekommt, wenn dann die Hütte brennt, dass man dann wirklich unterstützt wird. Und nach 6 Monaten gibt es dann, also nach Arbeitsbeginn, gibt es dann noch ein Auswertungsgespräch, wie das denn so verläuft und falls dann noch eine Probezeit stattgefunden hat, wie die denn so verlaufen ist und ob die gut verlaufen ist.
Ja,
und ich glaube, das Gespräch ist auch wieder, das war auch wieder bei mir der Fall. Also
da wird dann ja auf jeden Fall auch was überprüft, ne?
Ja.
Also wie es war und auch da kann man dann auch als neue Fachkraft vielleicht auch sagen, was einem gut oder schlecht gefallen hat, ne?
Ja, genau. Und man kann vor allen Dingen, man kann nochmal rückblickend auf diese Wochen zurückschauen und sagen einfach, was habe ich gelernt? Und das ist auch so ein Lernprozess, der dann auch mal da verbildlicht wird, ne?
Ja.
Denke ich einfach.
Okay, ich glaube, wir haben noch einen Punkt, den wir abarbeiten wollten.
Ne? Ein Fact war da noch, der, glaube ich, ganz interessant war auch für die Zuhörer.
Ja, genau. Und zwar, dass es eine Einarbeitungskoordination gibt, die während diesen Phasen bestimmte Aufgaben übernimmt. Und zwar werden zum Beispiel die Einarbeitung ja von der Koordination in der Orientierungsphase so ein bisschen schon geplant. Und die kann dann auch beim Orientierungsgespräch mit teilhaben.
Das heißt, es wäre sozusagen nicht so wie bei mir. Also wenn es bei mir so eine Einarbeitungskoordination gegeben hätte, dann hätte ich wahrscheinlich in der ersten Woche nicht alleine im Büro gesessen und hätte mir meine eigenen Aufgaben suchen
müssen. Wahrscheinlich. Im besten Falle wäre es wahrscheinlich nicht so gewesen. Nee, okay. Aber
also das wäre dann ja, das klingt ja eigentlich ganz gut. Sehr vielversprechend.
Ja, genau.
Was macht die denn noch?
Ja, in der Einarbeitungsphase achtet die halt darauf, dass das reibungslos abläuft. Und dass auch ein gewisser Qualitätsstandard eingehalten wird. Also nicht, dass man jetzt nach, nach kurzer Zeit dann schon irgendwie alleine gelassen wird und dann mit seinen Problemen selber zu kämpfen hat, sondern dass man auch immer jemanden an seiner Seite hat, den man dann ansprechen kann.
Ja, genau. Und dass nach außen hin auch alles gut verläuft, ne? Also dass Klienten und Klientinnen die Qualität wahrnehmen.
Ja, vor allem, dass die Qualität eingehalten wird, transferiert auf die Klienten. Das ist ja ganz wichtig, denke ich einfach mal. Hast du sonst noch was?
Ja, also die Einarbeitungskoordination, die beteiligt sich natürlich auch an der Auswertung der Einarbeitung, also nach dieser Verselbstständigungsphase, und kann auch an diesem Abschlussgespräch, das nach 6 Monaten dann stattfindet, teilhaben und überprüft dann auch, wie wirksam denn die Einarbeitung war, ob die neue Fachkraft dann nach 6 Monaten auch sicher im Unternehmen steht oder ob dann noch Probleme sind, wo vielleicht nicht gut gearbeitet wurde, ob da immer noch offene Fragen sind, und nimmt natürlich auch Verbesserungsvorschläge entgegen.
Wir hatten ja vorhin schon einmal über diese Doppelverantwortung unserer Mentoren gesprochen, und ich glaube ja, dass diese Einarbeitungskoordination ist ja eigentlich eine höhere Instanz, die ich glaube, da stimmt ja mit mir überein, die über den Mentor und natürlich über die Fachkräfte und über das Team so ein bisschen steht und die Prozesse beobachtet und überwacht. Bei mir ist es tatsächlich so, dass Mentor und Einarbeitungskoordination beides den gleichen, sage ich jetzt mal, den gleichen Job übernommen haben. So. Und das war gerade bei diesen Auswertungsgesprächen, habe ich gerade gemerkt, dass sie da eigentlich, da konnten die ja gar nicht teilnehmen als zwei Instanzen. Und deswegen gab es, denke ich mal, auch ein bisschen die Probleme, jedenfalls bei mir. Also mir fiel es schwer, Kritik an meiner Mentorin zu äußern oder irgendwie mit ihr über sie zu sprechen, ohne sie halt mit im Gespräch drin zu haben. Ja, so. Und das ist halt, weiß nicht, ob das so sinnig ist. Deswegen finde ich diese höher gestellte Instanz, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass sie losgelöst ist von diesem, von dem Mentorenjob.
Oder das heißt, die Struktur, die wir jetzt eigentlich uns hier gerade angeschaut haben, die stimmt bei dir im Betrieb eigentlich gar nicht überein.
Gar nicht, würde ich nicht, also würde ich sagen, aber die, halt nicht. Ja, auf jeden Fall nicht diese Einarbeitungskoordination oder die Rolle, nicht dass sie halt losgelöst ist. Und glaube ich auch, das ist halt sehr, sehr wichtig. Das habe ich gerade jetzt nochmal dargestellt bekommen, das war mir gar nicht so bewusst, aber wenn man darüber spricht, dann merkt man das immer wieder.
Okay. Ja, da kann ich auf jeden Fall zustimmen, weil das bei mir in der Einrichtung ähnlich verlaufen ist. Ich habe ja bereits angemerkt, dass die Mentorin auch die Koordination ein bisschen übernommen hat.
Ja.
Sie hat halt die Mentorenrolle übernommen, die Bereichsleitung und gleichzeitig auch den Einarbeitungsprozess ein bisschen koordiniert, aber war dann gleichzeitig auch noch Teil bei den Teamsitzungen.
Ja.
Und dementsprechend hat da nicht so wirklich eine Abgrenzung stattgefunden.
Also zusammenfassend, es scheint auf jeden Fall ein Problem zu sein.
Ja. Aber an was erinnert euch das denn jetzt, wenn wir uns das so angucken? Ne? Ich glaube, wir hatten ja auch in der Vorlesung mal uns angeschaut, diesen PDCA-Kreis oder so.
Ja.
Könnt ihr euch erinnern? Ich glaube, den kann man auf diese drei Phasen ganz gut anwenden, oder?
Ich denke auch. Ja, dieser PDCA-Zyklus, ich glaube, den kann man echt gut anwenden. Und zwar ist der ja einmal die Planung, und das ist ja irgendwie bei uns die Einarbeitungskoordination auf jeden Fall. Also die plant und strukturiert ja und managt die Zeit und schafft den Mitarbeitern beziehungsweise den Mentoren und der Fachkraft Zeitraum, damit die arbeiten können und agieren können. Und die zweite Sache ist ja die Durchführung. Das machen ja eigentlich die Fachkraft und der Mentor, die Mentoren selbst. Und wenn man jetzt zum Check kommt, das ist ja eigentlich, ich glaube, da stimmt mir zu, auch die Koordination, oder? Und das Team vielleicht auch?
Ja, auf jeden Fall. Die überprüfen ja immer regelmäßig, wie es denn gerade so läuft und was vielleicht noch verbessert werden kann im aktuellen Arbeitsprozess, genau.
Ja, letztendlich auch der Mentor dann, der dann da auch mit einwirkt.
Ja, und auch das Auswertungsgespräch am Ende, ne? Das checkt ja auch, ob, was sich getan hat, was passiert ist.
Das ist die Überprüfungsphase.
Genau, und da gibt es ja positives, negatives Feedback. So. Ja, was ist der letzte Zyklus?
Der letzte Teil des Zyklus ist tatsächlich verbessern. Und das macht ja der Koordinator, also die Einarbeitungskoordination, weil die bekommt ja Feedback von Team, von dem Team, von der Fachkraft, von der Mentor, Mentorin und über den Prozess. Und dann muss sie schauen, wie das Zeitmanagement ist, ob das gepasst hat, beziehungsweise ob die, ob alle Ressourcen gut zur Verfügung gestellt worden sind, sei es Raum, ja, wie gesagt, sei es die Zeit halt, und ob das, ob die Mentorin auch gut geeignet war für diese Arbeit, ja, ne, ob die Unterstützung da war oder nicht. Deswegen passt dieser Zyklus eigentlich wie Faust aufs Auge. Also ja. Das ist ja einfach genau das, was tatsächlich auch stattfinden soll innerhalb dieses Zyklus. Ne?
Richtig, genau. Und ja, wenn du die letzte Phase ja schon benannt hast, verbessern, dann befinden wir uns auf jeden Fall im Bereich des Qualitätsmanagements. Ne?
Das auf jeden Fall.
Es geht ja immer ja, darum, sich irgendwie zu verbessern. Und da haben wir auch uns heute noch einen Gast zugeholt, der da ein bisschen mehr Ahnung von hat. Und den wollen wir jetzt gleich mal begrüßen. Ja, und damit begrüßen wir auch ganz herzlich unseren Gast heute. Vielleicht willst du dich einfach mal vorstellen.
Ja, gerne. Mein Name ist Uwe, bin 55 Jahre, bin beschäftigt in einem Bauunternehmen mit knapp 3000 Mitarbeitern und bin damit beschäftigt, bei uns im Hause die kompletten Managementsysteme zu koordinieren. Das heißt, beginnt mit Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheit, Energiemanagement, Umweltmanagement, das gesamte Programm, um dort die Prozesse zu erstellen, zu betreuen und zu aktualisieren.
Okay, und aus welchem Bereich kommst du? In welchem Bereich arbeitest du?
Ich arbeite im Bereich der QM-Zentralstelle, also unser Unternehmen. Unser Unternehmen arbeitet, sag ich mal, in der Bauwirtschaft. Es geht vom Straßenhochbau, Tiefbau, Kraftwerksbau, Wasserbau, Gleisbau, das gesamte Spektrum des Bauwesens.
Okay, alles klar, ja, danke. Ja, wenn du über den Bereich QM arbeitest, dann beschäftigst du dich bestimmt auch ein bisschen mit der Einarbeitung von neuen beschäftigten Personen.
Genau.
Fachkräften. Da habe ich eine Frage mitgebracht, und zwar: Gibt es bei euch irgendwie ein System oder irgendwie Phasen bei der Einarbeitung, ja, wie ihr eure neuen Fachkräfte einarbeitet?
Ja, wir haben in unserem Managementsystem dafür zwei Prozesse vorgesehen und erarbeitet. Einmal den Prozess Einstellung neuer Beschäftigter. Dort wird einfach der Bedarf geregelt, wer soll eingestellt werden, auf welche Position soll besetzt werden. Und wenn man sich dann entschieden hat, die Auswahlphase durchlaufen hat, dann kommt ein neuer Prozess, der nennt sich Einführung neuer Beschäftigter. Und dort ist es also so geregelt, dass der Vorgesetzte der jeweiligen Abteilung, kommt drauf an, wo man eingestellt wird, einen Einarbeitungsplan inklusive einem Laufzettel erstellt und dieser Beschäftigter dann letztendlich von A bis Z betreut wird und den Laufzettel Punkt für Punkt abarbeiten muss.
Okay, das ist ja, das klingt nach einer sehr guten Struktur und ja. Man wird anscheinend sehr gut an die Hand genommen bei euch.
Das ist für uns entscheidend. Für uns ist der Mitarbeiter das Wichtigste im Unternehmen. Nur dann können wir Erfolg haben. Wir haben es sogar noch so geregelt, dass letztendlich die Verantwortung für den Mitarbeiter erst einmal der Vorgesetzte hat, hinsichtlich Einarbeitung, Vorstellung bei den Kollegen, Einarbeitung etc. Und kriegt dann aber letztendlich immer noch einen Paten, einen Arbeitskollegen dazu, der dann letztendlich ihm hier und da nochmal Tipps gibt, weil es einfach in den ersten Wochen zu viel Information ist. Und dann dieser Part hat die Aufgabe, letztendlich die kleinen Fragen zwischendurch zu klären, damit ich gleich immer zum Vorgesetzten gerannt werden muss.
Ja, okay. Damit wäre ja auch eigentlich schon die zweite Frage geklärt, die wir eigentlich stellen wollten.
Also welche absolute übergeordnete Instanz in dem Betrieb gibt, der, wie gesagt, dieses Einarbeitung, die Einarbeitungskoordination macht, damit die so ein bisschen losgelöst ist von den Paten, von denen du gerade schon berichtet hast.
Also es ist ja so, dass ich hatte vielleicht vorhin noch nicht so genau gesagt, wir haben ungefähr 30, 35 Standorte und die Standorte sind letztendlich immer unterschiedlich. An dem Standort, an dem ich beschäftigt bin, haben wir einen Personalverantwortlichen, einen Leiter der Personalabteilung und der letztendlich ist der Prozessverantwortliche. Und darunter gelegt ist dann eben der Vorgesetzte der jeweiligen Abteilung, der die Einarbeitung macht und eben, wie gerade eben schon gesagt, der Pate, der dann nochmal unterstützt.
Mhm. Also ist der Prozessverantwortliche in diesem Fall der, der dann auch überwacht und Prozesse ja so versucht, dass die im Rahmen gehalten werden, dass die eingehalten werden sozusagen von der Qualität her?
Der Prozessverantwortliche ist letztendlich für die Erstellung und für die Durchführung des Prozesses verantwortlich. Aber der Prozess dient ja letztendlich jedem Mitarbeiter. Wir haben, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gesehen habt, so einen Prozess bei uns. Da sind verschiedene Swimlanes mit den verschiedenen Punkten, die man abgearbeitet haben muss. Und da ist jeder Mitarbeiter oder jeder, jeder Prozessteilnehmer aufgeführt, ob der Vorgesetzte, der Einarbeitete, der Partner, der Mitarbeiter. Und da kann er letztendlich sehen, wo er was wie machen wird. Und am Ende der, sag mal kurz vor Ende der Probezeit, ist es dann auch so, dass der Vorgesetzte dann eine Mitarbeiterbewertung machen muss. Das sind ungefähr 40 Fragen, 40 Punkte, die durchgegangen werden. Und dann letztendlich ist eben die Entscheidung, obwohl das heutzutage gar nicht mehr so ist, aber bleibt der Mitarbeiter oder hat man, oder sind die Vorstellungen von beiden Seiten klar, dass man also weiterführen kann, oder ansonsten muss man sich ja eventuell sogar trennen. Aber auch das ist in einem Prozess geregelt.
Ja, okay, das klingt sehr spannend, weil es da auf jeden Fall ein paar Komponenten gibt, mit denen wir uns auch schon vorher beschäftigt hatten, jetzt hier in der Folge. Da bleibt mir noch eine Frage. In der sozialen Arbeit ist es jetzt ja so, dass die Person als Werkzeug gilt. Und ich sag mal, bei euch gibt es ja wahrscheinlich eher die Maschine, weiß ich nicht, den Arbeitsschritt im Büro, den man macht. Was denkst du, wie lassen sich die Strukturen, die du jetzt gerade beschrieben hast, vielleicht sogar auf die soziale Arbeit integrieren?
Aus meiner Sicht spielt das überhaupt keine Rolle, ob ich in einem Krankenhaus bin, in einem Bauunternehmen, bei der Polizei oder im Sozialunternehmen. Der einzige Unterschied ist letztendlich im Kernprozess. Ja. Stelle ich ein Produkt her oder biete ich eine Dienstleistung an? Aber die Nebenprozesse, wie die Einführung neuer Beschäftigter, die ist in jedem Unternehmen gleich.
Okay. Ja, das ist ja eine klare Antwort. Ja. Da gibt es ja auch kein Ja oder Nein. Das ist ja sehr gut. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit und würden dann gleich einfach nochmal gucken, wie das sich so mit den Sachen deckt, die wir gerade so genannt haben, ne?
Ja, bedanken uns auf jeden Fall.
Ja, vielen
sehr Dank. Gerne.
Okay, rein nach dem Konzept des Quasselmasel-Podcasts würde ich sagen, quasseln wir das Fazit jetzt einfach mal so los.
Ja, würde ich auch sagen. Also letztendlich haben wir so wirklich ein großes Fazit, was wir daraus schon mal aus dem vorherigen Interview mit rausnehmen können. Und zwar, es spielt eigentlich keine Rolle, in welchem Arbeitsbereich jemand arbeitet. Lediglich der Kernprozess ist, oder ja, der Kernprozess, also die Dienstleistung oder das Produkt, jetzt zum Beispiel im Bauunternehmen, bei uns ist es ja in der sozialen Arbeit eine Dienstleistung, die erbracht wird, die ist eine andere. Aber die Nebenprozesse, wenn man sich das mal verbildlicht und mal drüber nachdenkt, sind eigentlich die gleichen. Und dazu gehört ja auch die Einarbeitungsphase. Sie sollte eigentlich in jedem Bereich so von der Struktur den gleichen Ablauf haben. Ne?
Auf jeden Fall. Ja, oder auch einfach verbessert werden, ne? Unser Gast hat ja auch ganz klar gesagt, man kann sich immer verbessern irgendwie. Und ich glaube, man muss einfach die Unternehmen dazu kriegen, dass sie die Zufriedenheit des Mitarbeiters hochstellen. Dadurch steigt ja auch einfach die Arbeitsmotivation, ne? Wenn die sich gut eingearbeitet fühlen, dann können die auch direkt schneller gute Leistung bringen.
Genau, dann ist die Dienstleistung letztendlich auch qualitativ hochwertiger und der Klient bei uns ist dann zufriedener in dem Sinne. Ne? Und letztendlich ist das ja die Aufgabe, jetzt zum Beispiel in einer Behindertenwerkstatt oder wie bei dir,
die ambulanten Hilfen.
In der ambulanten Hilfe jetzt, dass die Jugendlichen zufrieden sind, dass die mit den Jugendlichen gut gearbeitet werden. Vielleicht noch zu diesen Swimlanes, die der Interviewpartner angesprochen hat. Das ist ja so, haben wir nochmal nachgeschaut, die Aufgabenverteilung ist dann so für jeden im Bereich klar. Jeder hat eine Aufgabe und die weiß er auch und der kann er sich auch widmen. Und ich glaube, so eine strukturelle und so eine klare Aufgabenverteilung ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht so verschiedene Aufgaben hat und der andere muss die auch mitarbeiten, sondern jeder hat seine eigenen, weißt du?
Ja, das geht ja schnell mal unter, ne? Ich erinnere mich, bei uns hieß es so, hier hast du mal den Ordner, mach mal.
Ja.
So, und dann liest ihr den mal durch und dann gucken wir mal, wie du schaffst. So.
Ja.
Und ich sag mal so, die Swimlanes, das ist glaube ich jetzt schon Champions League, ne? Das ist irgendwie Bayern gegen Real.
Ja.
Vielleicht fangen wir einfach mal hier VfB Oldenburg gegen BFC Dynamo an.
Ja, so die einfache Variante.
So die einfache Variante, Aufstieg in die dritte Liga vielleicht erstmal, ne? Und dann schauen wir mal weiter. Aber das würde ich so auch als Fazit mitnehmen. Und vielleicht könnt ihr auch einfach mal überlegen, was denkt ihr, welche Strukturen lassen sich so in die soziale Arbeit integrieren, von denen wir jetzt gerade so gehört haben. Was denkt ihr, inwiefern sind die umsetzbar? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.
In die Kommentare oder schreibt auf Instagram. Ne?
Ja, schreibt uns auf Instagram, genau. Das ist
eine Möglichkeit. Vielleicht letztendlich nochmal abgeschlossen. Wir haben ja in dem Interview wirklich das bekommen, was wir eigentlich auch vorher gedacht haben. Ne? Ja. Das ist ja einfach der Transfer war ja da. Also wir haben uns gedacht, wir haben einen Paten, wir haben einen Vorgesetzten,
bei uns ist es genau das Gleiche mit der Koordination. Ja. Also das ist ja, die Theorie besagt ja eigentlich das Gleiche, was er im Interview
gesagt hat. Ja, was er gesagt hat, ne? Ja. Nur das ist bei uns in der Realität halt leider nicht so.
Das ist das Problem, aber ich glaube, deswegen haben wir das ja gemacht.
Genau, dann kann man das nochmal angreifen.
Das ist ja so ein Laufplan zum Beispiel, ist eine coole Sache. Und wenn es den gibt, warum sollte man den nicht benutzen? Ja. So, das ist ja auch.
Du meinst dieses Laufblatt?
Ja, genau, dieses Laufblatt. Ja. Wenn es dieses Laufblatt eventuell gibt, das ist ja bei meiner Einrichtung so, das gibt es, aber es wurde einfach nicht benutzt.
Ja, es wurde einfach nicht benutzt. Das ist auch das Problem, ja.
Das ist wichtig. Das sollte man eventuell vielleicht nochmal auspointen und sagen, okay, da sollten wir nochmal wirklich auf den Prozess schauen und schauen, wer ist verantwortlich und was brauchen wir, damit eine Einarbeitung wirklich gut läuft. Und das haben wir ja jetzt so also ein bisschen mit diesem Interview beantwortet, ne?
Ja. Also, und ich glaube, hier machen wir jetzt auch einen Punkt.
Ja.
Ja, wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid und wir sehen uns dann.
Einschalten heißt es bei Quasimodo. Los
geht's. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Immerhin nicht mir.